Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror mit, ich nenne mich heute mal zuerst, mit mir, der Antje und mit dem Großartigen.
Dem Großartigen, das finde ich ganz gut. Thilo, Gose ja. Johann, hallo alle Mann und alle Frau.
Wir sind wieder alle vereint und wir wollen uns hier eine Stunde zusammen hocken und über eine Filmreihe reden. Ich muss schon ein bisschen sagen, den Podcast heute machen wir wegen dir. Also seit bekannt ist, dass Robert Eggers eine Neuauflage von Nosferatu plant, hast du mir in den Ohren gelegen, ja, und wenn der dann rauskommt, dann müssen wir einen Nosferatu-Podcast machen. Machen wir heute? Gar kein Problem. Wir reden über alle Nosferatu-Filme, die es gibt, inklusive Nosferatu in Venedig. Du hast mich dazu genötigt, auch diesen Film zu gucken.
Genötigt kann man das ruhig nennen.
Ja, kann man wirklich. Gut, dass du es nicht abmilderst.
Oder bist du froh?
Es ist wirklich, es ist kurz, es war auch kurz vor, du hältst mir eine Waffe vor die Schläfe. Und
ja, aber es kann ja sein, dass du das jetzt im Rückblick ja ganz anders siehst und wahnsinnig froh bist, dass du den Film gesehen hast.
Nein, auf keinen Fall.
Nein. Ach, das ist ja enttäuschend.
Aber bevor wir über Nosferatu reden, wollen wir unserer Chronistenpflicht nachkommen und noch über einen Horrorfilm sprechen, der im letzten Monat angelaufen ist. Dadurch, dass wir uns beide relativ einig sind, was es mit der Qualität des Films auf sich hat, wird das, glaube ich, relativ schnell gehen. Wir wollen nämlich ganz kurz über Wolfman sprechen.
Hallo? Can anyone hear me? Hallo? We were in an accident.
Daddy, are we gonna die?
No. It's my job to protect you.
And we were attacked. I think my husband was infected. Mike.
Daddy. What's wrong with Daddy?
Wolfman von Lee Whannell, der uns zuletzt Der Unsichtbare geschenkt hat, den ich ja sehr mochte, also eine Neuverfilmung des unsichtbaren Mannes quasi. Und jetzt hat er sich den Wolfsmenschen vorgenommen, klassische Monster aus der Horrorfilmgeschichte, und hat jetzt einen Werwolf-Horrorfilm daraus gemacht. Und du darfst die Inhaltsangabe zusammenfassen.
Ja, weil ich so ein Inhaltsangaben-Fan bin.
Richtig.
Es geht darum, dass eine leicht zerrüttete Familie, wir erfahren nicht so ganz genau, warum diese Familie zerrüttet ist, zu den Ursprüngen des Vaters zurückkehrt in die Wildnis von, gedreht in Irland. Wo spielt der Film tatsächlich? Ich weiß es überhaupt nicht. Gedreht in Irland. Kanada. Oh. Das tut auch nichts weiter zur Sache. Es hält sich in vielen Belangen ziemlich vage, das Ganze. Ja, und klar erwartet man, dass die Familie jetzt dort wieder zusammen wächst, Vater, Mutter, Tochter, daraus besteht diese Familie, aber wir befinden uns in einem Horrorfilm, deswegen beschleicht uns von Anfang an das Gefühl, dass es gar nicht so happy weitergeht, wie es auch gar nicht angefangen hat, und genau so ist das dann nämlich auch, weil der Film heißt Wolfman und ist ein Horrorfilm von Blumhouse, was erstmal sozusagen nichts Gutes verheißt, aufgrund der letzten Enttäuschung. Da war ja ziemlich viel Einheitsbrei dabei, jetzt nicht so erquickender. Aber oh Wunder, im Gegensatz zu vielen anderen, gefiel mir der Film ziemlich gut. Vielleicht war es auch meine niedrige Erwartungshaltung. Ja, ich mag dieses Ambiente, ein einsames Haus im Wald und ein Drei-Personen-Stück. Ein Familiendrama, unterfüttert mit der Werwolf-Saga, die da ganz hervorragend zu passt, was in meinen Augen in diesem Film für Handlungen und Motive verhandelt werden. Wie siehst du das?
Ich sehe das auch so. Also zum einen mag ich dieses sehr reduzierte Setting. Wir sind ja wirklich ausschließlich oder fast ausschließlich in dieser Hütte. Wir haben einen kurzen Auftakt, der in irgendeiner Großstadt ist. Das ist aber nicht weiter relevant. Und wir haben eine sehr kleine Figurenkonstellation. Und wie du halt schon gesagt hast, es geht eben auch viel um darum, wie die Familie zusammenwächst. Und was man aber auch sagen muss, wenn ich das jetzt so sage, die Familie wächst zusammen, dann ist das auch schon so ein bisschen, knüpft das an meinen einen Kritikpunkt, den ich habe. Denn auch wenn der Film, wie ich finde, sehr atmosphärisch ist, wenn die Verwandlungsszenen, die finde ich, sind super gemacht, ist wirklich ganz, ganz tolles Effekt-Make-up, was eben auch zum Großteil Effekt-Make-up ist, da wurde nicht so viel mit CGI nachgeholfen, was man, wie ich finde, auch sieht. Es gibt eine Szene, in der sich die von Christopher Abbott gespielte Figur den Arm so anknabbert, möchte ich es fast nennen. Und das sieht richtig eklig aus und ist richtig fies. Und da merkt man halt diese Haptik in den Bildern, wie die sich auswirkt darauf, dass man wirklich so dieses Horrorgefühl hat. Aber um an das anzuknüpfen, was ich gerade gesagt habe, was mich so ein bisschen stört, ist, dass eine Familie muss zusammenwachsen, so der einzige Subtext ist. Ich brauche in Horrorfilmen auf gar keinen Fall immer Subtext, um Gottes Willen. Ich finde es sogar wirklich mal erfrischend, wenn ein Horrorfilm absolut geradlinig vonstatten geht und da jetzt nicht groß noch irgendwie irgendwelche Dinge auf einer Metaebene verhandelt werden. Alles cool, muss nicht immer sein. Aber wenn ich von der Unsichtbare komme, der ja auch viel über toxische Beziehungen und Frauen und wie sie von Männern unterdrückt werden und wie dann ihre Position in der Gesellschaft ist. Wenn ich von so einem Film komme, hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass Wolfman da vielleicht auch ein bisschen mehr liefert, als einfach nur über die Katastrophe wächst die Familie zusammen und vielleicht noch so ein bisschen, man muss selber zur Bestie werden, um die Bestie zu bekämpfen. Das ist auch noch so, würde ich so sagen, ist da so leicht drin. Deshalb, wenn man sich jetzt so einen Film erhofft, der wie der Unsichtbare in die Richtung geht, dass er sehr viel Subtext hat, das wird man hier nicht bekommen. Aber er ist, gerade als Verwandlungs-Werwolf-Film, ist er am Ende doch wirklich angenehm geradlinig, vergeudet auch keine große Zeit. Der ist auch nicht sonderlich lang. Ich glaube, der geht irgendwie 100 Minuten oder so. Also weit unter der 2-Stunden-Marke. Und ich finde, dass man den wirklich gut machen kann. Ja.
Also ich fand da schon einiges an Subtext erkennbar. Ich finde nämlich, dass der Film von einer Entfremdung erzählt, von geliebten Menschen, die sich einst gut verstanden haben und dann doch trotz aller Bemühungen beider Seiten, es geht ja nicht direkt mit Äxten auf sich los da, nicht zusammenfinden. Und das erinnert mich doch an ganz viel, was uns so tagtäglich so begleitet. Und das ist so für mich das vorherrschende Gefühl des Films.
Ich glaube, das hätte mich ein bisschen mehr erreicht, wenn ich noch vielleicht vor der ganzen Geschichte in der Hütte noch mehr über die erfahren hätte. Ich finde, das geht sehr,
ja, das
sehr zügig.
Ja, das stimmt vielleicht, ja.
Es geht sehr zügig, dass sie dann im Wald sind. Wir kriegen ein Gespür dafür, dass da zu Hause nicht alles so harmonisch läuft, wie es wahrscheinlich früher gelaufen ist. Aber ich hätte das gerne ein bisschen mehr unterfüttert gehabt, um da einfach ein Gefühl zu haben für die Figuren. Aber es stimmt,
ja,
natürlich,
ja auch,
es stimmt natürlich
nicht wirklich
auch, was du sagst.
Erklärt wird, da hast du schon recht. Es bleibt ja vage, warum sie überhaupt zerrüttet sind. Ne?
Mhm, genau. Ja.
Aber natürlich gibt es auch dieses, die intellektuellen New Yorker fahren in die Natur hinaus und treffen dann da die Hitler-Weltner in Anführungsstrichen. Da baut sich ja schon direkt so ein Wrong-Turn-Szenario auf, so ein Backwood-Horror-Ding. Und da haben wir dann wieder dieses, was machen Sie denn vom Beruf? Ja, ich bin Journalistin. Oh, da guckt er schon direkt argwöhnisch. Also das gespaltene Amerika, die Entfremdung. Oder man kann auch dieses Werwolf, diese Transformation natürlich mit Krankheit gleichsetzen. Das konnte man aber auch immer schon. Die erste Verfilmung, die mir bekannt ist, ist der Werwolf von London. Ist von 35. Das waren damals diese klassischen Universal-Filme, die wahrscheinlich auch schon irgendwelche Urängste in den 30ern mittransportiert haben. Und gut, das deckt sich ja da mit vielen anderen Horrorstoffen, die immer irgendwelche Urängste natürlich transportieren und verarbeiten.
Aber gerade was...
Du, ich wollte nur sagen, mir hat es gefallen, dass es so ein paar Spannungsmomente gab, so ein paar Situationen und Szenen innerhalb des Hauses, die ich mir zumindest noch nicht so total leid geguckt hatte. Wenn jetzt die Kamera zum Beispiel so rumfährt und er guckt seine ehemalige Frau an oder das Kind und versteht einfach nicht, was die sagen, und dann fährt die Kamera so rum und zeigt dann so die Gegenseite. Das fand ich echt toll. Oder auch wenn es so anfangs losgeht und so ein paar wirklich gruselige Momente geschaffen werden, die ich so zumindest noch nicht 100.000 Mal gesehen habe, dann fühle ich mich doch immer relativ wohl, weil ich das Gefühl habe, es lohnt sich jetzt, diesen Film zu schauen. Deswegen hat er mir tatsächlich deutlich besser gefallen als den meisten anderen. Aber so ist das dann mal, ne?
Es gibt eine sehr, sehr starke Szene mit einer Spinne, ohne zu viel zu verraten.
Ja.
Die fand ich super, weil sie auch dann wieder mit verschiedenen Wahrnehmungsebenen und so weiter spielt. Und die ist mir wirklich nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Aber ja, ich bin auch bei dir. Ich bin auch einfach deutlich über dem Konsens, wobei ich das Gefühl habe, der Konsens ist halt so mittel. Der ist jetzt nicht komplett durchgefallen, aber halt als auch nicht der Hit, den ich mir letzten Endes auch erhofft hatte. Aber hey, ist in Ordnung. Und damit haben wir, glaube ich, zu Wolfman alles gesagt, oder?
Ich finde, man kann es mal antesten. Vielleicht erwartet man nicht allzu viel. Aber vielleicht wird man auch überrascht, wenn man die ganzen negativen Reviews gelesen hat.
Ja, das ist doch ein gutes Vorhaben. Wenn ihr auch nur annähernd irgendwie was übrig habt für Werwolf-Horror, dann ist das, glaube ich, sowieso Pflichtprogramm für euch.
Ja.
So, und apropos Pflichtprogramm. Wer sich im Bereich Genre-Kino schon länger auskennt und da auch schon länger sich wohlfühlt und so ein bisschen die Strömung und Entwicklung der letzten Jahre mitbekommen und verfolgt hat, der wird an einem Namen nicht vorbeigekommen sein. Und zwar lautet dieser Name Robert Eggers. Robert Eggers hat zum Beispiel angefangen mit The Witch, diesem Hexenhorrorfilm in, was war das für eine Sprache? So ganz in so einem alten, so ein ganz Altenglisch hat er da irgendwie gesprochen und eine Geschichte von einer Familie erzählt und der Tendenz einer Frau innerhalb der Familie möglicherweise eine Hexe zu sein. Teilweise sehr abstrakt. Ich mag den auch gar nicht so gerne. Ich finde, dem ist so ein bisschen sein Marketing damals zum Verhängnis geworden. Das ist irgendwie der gruseligste Film des Jahres und bla. Das ist bei Eggers ist es so ein bisschen schwierig, seine Filme auf einzelne atmosphärische oder auf einzelne Stimmung zu reduzieren. Da werden wir auch gleich, glaube ich, oder auf Genres. Ich glaube, er macht eher Stimmungsfilme und nicht so wirklich Genrefilme. Seine Filme lassen sich so schwer in Genres einsortieren. Deshalb war ich ein bisschen enttäuscht von The Witch damals. Leuchtturm wiederum fand ich super. Dann hatten wir The Northman, der fast rausgegangen ist, so aus seinen Horror-Anleihen, die er bis dato hatte, sondern so eine ganz klassische Wikinger-Drama-Erzählung war, die ich unfassbar bildgewaltig fand. Ja, und dann kam die Nachricht, Eggers macht Nosferatu.
I've never shared my secret with any soul.
You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning.
It is like a dream.
It was our wedding.
When we turned around, everyone was dead. The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death.
Interessanterweise habe ich so ein bisschen beobachtet. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn man hört, irgendein Regisseur oder irgendeine Regisseurin macht ein Remake von Film XY, dann hat insbesondere die Horror-Community in der Regel keinen Bock auf diesen Film, weil es ja ein dem Ganzen zugrunde liegendes Original gibt und die Gefahr groß ist, dass das Original irgendwie besudelt wird. Bei Nosferatu habe ich genau das Gegenteil wahrgenommen, nämlich dass plötzlich alle total darauf abgefahren sind, als sie gehört haben, Robert Eggers macht einen Nosferatu-Film. Und du hast dich da ja eingereiht. Du warst ja in dem Moment, als du das gehört hast, warst du ja auch Feuer und Flamme. Warum war das hier anders bei dir als vielleicht bei anderen Filmen, bei denen du von einer Neuauflage erfährst?
Ich habe die ersten beiden Nosferatu-Filme als extrem gruselig in Erinnerung. Der mit Kinski von 79 war für mich jetzt bis vorgestern der gruseligste Film, den ich jemals gesehen habe, weil ich durfte ihn schauen bei der TV-Premiere und die war nur unwesentlich nach dem Kinoeinsatz. Meine Eltern hatten es mir irgendwie erlaubt und ich hatte die ganze Nacht fürchterliche Albträume. Ich sah die ganze Zeit Kinski an meinem Bett stehen und schweißgebadet bin ich irgendwann morgens aus dem Bett gekrochen und hatte die echte Höllennacht hinter mir, mit wie sonst nur so, wenn man Fieber hat als Kind. Dann habe ich mir natürlich irgendwann im Laufe der Jahre den Stummfilm auch angeguckt. Da war ich dann aber schon ein bisschen älter und ein bisschen Filmelist interessierter. Und der hat mir dann im Endeffekt besser gefallen, fand den aber auch noch gruseliger, weil er auch einfach wahnsinnig gruselig ist. Was natürlich nicht unwesentlich mit Max Schreck und seiner Darbietung zu tun hat und natürlich der Inszenierung von Murnau. Und ich fand einfach, dass der Stil von Robert Eggers perfekt auf Nosferatu passt, weil The Witch im Kern ja eigentlich nur eine wirklich gruselige Szene hat. Die geht da so, wenn sie diese Waldszene, und da lief mir ehrlich gesagt kalt den Rücken runter. Ich war nämlich von The Witch sehr angetan damals, 2016 war das, glaube ich, und konnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass man diese Art der Inszenierung, der Gruselinszenierung, gut über so über so ein Nosferatu-Thema stülpen kann, dass es einfach perfekt dazu passt. Und natürlich ist Nosferatu im Kern die Story von Graf Dracula. Ich war deswegen auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich gruselig wird, ob mir eine Gänsehaut über den Rücken läuft oder nicht, weil die Figur Dracula kennen wir ja nun in- und auswendig seit Jahrzehnten. Und ja, deswegen habe ich dem erstmal positiv entgegengeblickt.
Und du kannst ja direkt mal so ein bisschen Foreshadowing betreiben. Er hat dir gefallen. Das kannst du schon sagen.
Der hat mir gefallen, aber der Gruselaspekt, also dass ich da wirklich ein bisschen schlotternd sitze, das hat sich nicht so ganz eingestellt. Also klar, im Prinzip, wenn dann überhaupt nur in der ersten halben Stunde. Das hat er natürlich, wenn man jetzt Dracula betrachtet, auch so ein bisschen mit den Vorlagen gemein, weil das Gruseligste an Dracula ist nun mal auch der erste Akt sozusagen, wenn Jonathan Harker oder Hutterer, wie er hier heißt, zum Schloss fährt und den Grafen trifft. Das ist im Kern natürlich auch das Unheimlichste an dem Ganzen, an der Story. Und ich finde, das ist auch ihm eigentlich gut gelungen, wenn man das jetzt mal in den Vordergrund stellt. Und danach fand ich es eher auch so einen gesellschaftsbespiegelnden, interessanten Kostümfilm, aber unterm Strich genug Gothic-Atmosphäre für mich als alten Horror- und Hammer-Fan, als dass ich das als schönen Film einfach bezeichnen würde. Es hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen, muss ich sagen. Ich finde auch, dass der Eggers-Film im Mittelteil tatsächlich so ein bisschen verlabert ist. Da geht's von A nach B und die Figuren müssen alle ihre Texte haben und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt dann nicht so ganz Feuer und Flamme für den Stoff. Also mein Favorit am neuen Film ist durchaus die erste halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und die letzte Dreiviertelstunde. Der Mittelteil, der ist okay. Also insgesamt ist es für mich auf jeden Fall ein solider Film. Aber keiner, der mich jetzt so aus den Socken gehauen hat.
Dann kannst du ja mal verraten, was hat dich denn... Oder nein, wir fangen mal chronologisch an. Denn du hast nämlich gerade gesagt, diese Szene, wenn... Heißt er Thomas mit Vornamen? Ich habe mir nur Hutter gemerkt. Thomas Hutter heißt er, glaube ich. Gespielt von Nicholas Holt. Diese ganze Phase, in der er nach Transsilvanien reist, um den Grafen Orlok zu besuchen, und dann diese wirklich, wo ich sagen würde, dass die jetzt schon ikonisch ist, die Szene, wo er da auf der Kreuzung steht und er sieht die offene Kutsche von Weitem, und es dauert eine ganze Weile, diese Einstellung bleibt eine ganze Weile stehen und wir sehen halt einfach die Kutsche, dann sehen wir wieder Umschnitt zu ihm, der gar nicht so richtig weiß, was er jetzt machen soll, soll er da einsteigen oder nicht, dann sehen wir im Umschnitt wieder die Kutsche. Also das ist, arbeitet Eggers wieder sehr, sehr gut mit Zeit und sehr gut damit, wie lange er etwas stehen lassen kann, bis es halt redundant wird. Interessanterweise, ich hatte dann ja im Zuge des Podcasts angefangen, mir zunächst den Film von 1922 anzuschauen. Und da ist der ganze Weg, den Thomas Hutter zurücklegt, der geschieht ja im Zeitraffer. Und das fand ich direkt interessant, weil für mich Nosferatu, abgesehen von seiner filmhistorischen Bewandtnis, stellenweise aus heutiger Sicht was unfreiwillig Komisches hatte. Ich kann mir natürlich total erklären, dass das früher, und der Film hat selbst im Jahr 2025, über 100 Jahre später, hat der Film immer noch einzelne Bilder, wo ich sage, Halleluja, das ist wirklich richtig atmosphärisch, richtig gut. Also du hast es schon gesagt, wenn Max Schreck da einfach im Türrahmen steht und da einfach nur steht und sonst nichts macht, sondern einfach nur da steht und man weiß nicht, was jetzt passiert, dann ist das wahnsinnig gruselig. Aber so gerade dann die Szenen, auch wenn er zum Beispiel dann später mit dem Sarg einmal über den Marktplatz läuft und so, das ist dann im Zusammenspiel mit der Musik, hat es teilweise fast was Slapstickhaftes. Nun ist es aber auch so, ich habe im Nachhinein, weil ich die Musik halt leider stellenweise wirklich anstrengend fand, habe ich mal so ein bisschen geguckt. Es gibt verschiedene Versionen mit verschiedenen Musiken. Ich weiß jetzt nicht, welche ich gesehen habe im Sinne von, ob das die ist, die allgemein am meisten geschätzt wird oder ob das irgendeine Nachvertonung ist oder so. Ich habe den Film bei Prime gesehen, wo er aktuell ist. Aber da finde ich das Zusammenspiel aus den Bildern mit dem Zeitraffer, mit der Musik, das nimmt dem teilweise so ein bisschen den Grusel. Ich hoffe, das ist jetzt für dich kein Frevel, dass ich das über Nosferatu sage.
Das ist kein Frevel. Ich verbinde allerdings diese Szenen mit dem Zeitraffer und der Kutsche tatsächlich mit meiner Kindheit und fand das wahnsinnig gruselig, gerade weil es so verfremdend war und ja nicht auf, sagen wir mal, Comedy-Aspekte abzielt. Es gibt ja an sich nur die Fahrt der Kutsche und nicht irgendwie, wie die Kutsche jetzt irgendwie holpert oder einer sich dabei bekotzt oder so, ne? Und deswegen finde ich die Verfremdung tatsächlich unheimlich auch verstärkend, noch deswegen, weil natürlich Max Schreck selber auch noch den Kutscher spielt und einfach auch schon so in seinem Make-up schlimm aussieht. Das mit der unfreiwilligen Komik, wenn er da mit diesem Sarg durch Lübeck läuft, ist ja hauptsächlich Lübeck oder Wismar, das hat tatsächlich schon die zeitgenössische Kritik angemerkt. Es gibt eine Kritik von 22, wo ein Kritiker gesagt hat oder geschrieben hat, ja, das wäre ja so, der rennt da mit seinem Sarg durch die Gegend, als wenn du jetzt kurz vor Weihnachten noch ein Postamt finden möchtest, wo du dein Paket abliefern kannst und irgendwie Schiss vorm Ladenschluss hast. Also das ist tatsächlich zeitgenössisch auch schon manchen Leuten aufgefallen. Und auch 1922 fand nicht jeder diese Zeitraffer- und Stop-Motion-Sachen überzeugend. Ja, gut, das steht natürlich Szenen gegenüber, die ihre Wirkung bis heute, würde ich sagen, nicht verfehlen. Und die Musik, es gibt eine Originalpartitur damals, die von Erdmann hieß der Komponist, die, glaube ich, auf der Blu-ray erhalten ist und nachkomponiert. Es gibt aber verschiedene Kompositionen. Ich allein habe auch noch eine DVD aus England. Da ist der Film nicht restauriert.
Das ist übrigens jetzt auch in der Fassung, die ich gesehen habe, so. Also das ist, ich bin da rangegangen mit dem Gedanken, okay, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, weil es ja verkürzt gerne als Schwarz-Weiß-Film bezeichnet wird. Aber es ist ja eigentlich, wie du gerade gesagt hast, sind eigentlich nur ganz viele sehr grelle Filter, die unterschiedliche Stimmungen erzeugen. Und wir haben halt teilweise gelb, wir haben teilweise dunkel, dann haben wir teilweise wirklich so einen leichten Schwarz-Weiß-Touch. Und du hast gerade das Wort verfremdend gesagt. Und ich glaube, dass das dem Stoff wiederum sehr, sehr zuträglich ist. Also auch wenn ich das so betrachte, diese Szenen in dem Zeitraffer, wenn man da halt in ganz kurz, wenn man da ganz schnell sieht, wie er von A nach B reitet, dann, ja, im ersten Moment dachte ich so, jetzt fehlt da irgendwie noch so eine komische Slapstick-Musik und dann hätte man eine reine Comedy irgendwie, aber auf der anderen Seite hast du recht, dass es dazu beiträgt, dass diese ganze unwirtliche Welt noch unwirtlicher wird. Und da drin passt dann ja auch die Figur des Nosferatu so hervorragend rein, weil, und das ist direkt, da möchte ich mal kurz den Bogen schlagen zum jetzigen Remake. Ich finde, dass man in den ersten beiden Filmen ja Graf Orlok bzw. Nosferatu noch sehr monsterhaft gezeigt hat. Also ich finde, dass jetzt in dem Robert Eggers-Film, da geht man so ein bisschen dazu über, ihn halt als menschliche Figur zu zeichnen. Aber ich finde, dass er dieses Monsterhafte hatte er immerhin in den ersten beiden Filmen noch. Da war er ja komplett verfremdet. Da hat man ja ihm schon von weitem angesehen, dass er böse ist und dass er irgendwie was nicht von dieser Welt ist. Und ich finde, dass das jetzt im Original, im Remake wegfällt. Was sagst du dazu?
Das kommt drauf an, in welcher Minute. Ich finde sogar, dass die genau genommen übers Ziel hinausschießen im Remake mit dem Monsterhaften. Am Ende ist er ja wirklich, ich weiß nicht, ob es CGI ist, aber da ist er wirklich das absolute hundertprozentige Monster, ne? In dem neuen.
Ja, aber er schafft es dadurch, finde ich. Ich finde, es wirkt im Remake schlüssiger, weshalb Thomas Hutter nicht sofort die Flucht ergreift. Ich finde,
Das stimmt.
dass Nosferatu jetzt im Remake das hinbekommt, dass er diese Faszination, die von ihm ausgeht, dass das mehr hervorgehoben wird. Beim ersten und auch beim zweiten Film könnte man sich die Frage stellen, warum macht er nicht einfach auf dem Absatz kehrt und geht wieder? Und dass er das im neuen Film nicht macht, finde ich wesentlich schlüssiger als in den ersten beiden Filmen. Da muss man schon sehr viel auch einfach das schlucken, weil wenn er gehen würde, gäbe es den Film nicht.
Das ist richtig. Also, die wollten natürlich damals in den 20er Jahren auch irgendwie einen echten Schocker drehen. Also, die Albin Grau, der Produzent und auch Künstler, Artist, Make-up, nicht Make-up-Artist, aber der hat so die ersten Skizzen auch damals gemalt gehabt, wie er sich das vorstellen könnte. Und die sehen wirklich aus wie Bilder eines modernen Horrorcomics, was der Albin Grau da gemalt hat. Der war ein anerkannter und sehr organisierter Okkultist und das war damals eine Zeitströmung in der Weimarer Republik, wo viele Leute sich für, sagen wir mal, übersinnliche Phänomene und Esoterik begeistert haben und aber zum Teil dann auch daran geglaubt haben. Und der hat ja diese Prana-Film dann gegründet, um diesen Film Nosferatu zu machen. Sie haben ja sehr frei geklaut bei Dracula und haben deswegen ja die Namen geändert. Deswegen heißt Harker ja hier Hutterer oder Hutter und die Mina oder Lucy, wie man sie nennen will, die heißt hier Ellen und so weiter. Alles ein bisschen geändert, ein bisschen verändert. Es gibt nicht diese drei Mätressen bei Nosferatu, die es bei Dracula gibt. Und es gibt auch ein leicht verändertes Ende, denn das Ende von Dracula ist tendenziell, zumindest im Roman, eigentlich ein Happy End. Und bei Nosferatu gar nicht. Ich glaube, sie wollten die Leute wirklich schocken und sie haben den Film dann auch beworben mit einem großen Werbefeldzug in diversen Zeitschriften als den ersten wirklichen okkulten Film, den es überhaupt gibt. Aber das Publikum ist nicht so ganz mitgegangen und der Film war dann auch ein Misserfolg. Möglicherweise war Max Schreck dann einfach doch wirklich zu abstoßend, ja, und zu wenig Love Interest. Weil das natürlich insgesamt in allen drei Verfilmungen so ist, dass Nosferatu in Wahrheit nicht wirklich den leidenschaftlich attraktiven Verführer verkörpert, so wie es dann Christopher Lee gemacht hat, ne? Oder Frank Langella in dem 79er. In dem 79er, in dem amerikanischen. Es gibt ja auch noch einen von John Badham. Oder war der 76? Focky, was ist los? Die Katze spürt das Böse irgendwie. Katzen sind ja. Foxen, sei ruhig. Deswegen hast du da wahrscheinlich recht. Aber attraktiv, ich meine, der Dracula beziehungsweise ja, Katze, Cat People, da sprechen wir demnächst drüber. Nur, dass du es weißt. Der Nosferatu in dem Neuen sieht ja aus wie eigentlich der Ur-Dracula in diesen folkloristischen Abbildungen von Vlad Tepes, also dem historischen Pfähler, der damals da sehr gewütet hat und die Leute auf Pfähle gezogen hat. Und daher kommt ja die ursprüngliche Legende, der wurde ja für einen Vampir gehalten, weil er eben so ein blutrünstiger Herrscher und Diktator war.
Das ist aber generell ja hier, da bin ich gespannt, was du gleich zu dem Film mit Klaus Kinski sagst. Aber das ist ja, hast du schon gesagt, im Original so gut wie gar nicht. Das, was man von den späteren, also der Vampir als Element eines Horrorfilms oder als klassische Horrorfilm-Monsterfigur macht ja gerade das aus, dass er auch eben attraktiv nach außen attraktiv wirkt, was ja auch Sinn macht, weil er ist ja darauf angewiesen, dass er regelmäßig Menschen in seine Gewalt bringen kann, um sie auszusaugen, dass da eine Vampirfigur etwas Attraktives und Reizendes und Verführerisches haben muss, liegt ja auf der Hand. Spannend ist eben, dass sie das bei Nosferatu überhaupt nicht gemacht haben. Und ich finde, es wird sogar noch auf die Spitze getrieben, indem man dann sich gesagt hat, okay, für das Remake in den 80er Jahren besetzen wir Klaus Kinski.
Nosferatu, the vampire, a film unlike any Dracula film ever made. Nosferatu, the vampire.
Jetzt ist natürlich die Frage, ich finde das auch auf einer Metaebene irgendwie spannend, weil ich finde, dass Klaus Kinski der Letzte wäre, den ich jetzt für die Rolle eines Verführers irgendwie im Kopf gehabt hätte. Aber sag mal so, welchen Nosferatu findest du verführerischer? Den von 22 oder den aus den 80ern?
Ja, verführerisch finde ich jetzt nur beide nicht. Ich habe jetzt zum ersten Mal wieder den Nosferatu geguckt von Herzog von 79, seit meinem Angsttrauma als Traumata als Kind. Ich hatte wirklich Schiss, ich hatte lange die Blu-ray hier rumliegen und habe den nicht reingelegt und tatsächlich vorgestern dann geguckt und mochte den jetzt schon sehr, fand den natürlich nicht so erschreckend wie als Kind, konnte aber wieder erkennen, warum das damals so war. Und das war nicht nur Kinski, den ich tatsächlich nicht als verführerisch halte, aber es sind diese Szenen in der Stadt Delft, wo das gedreht wurde, da in der fiktiven Wismar, ist es glaube ich, was ist denn im Remake, ist es Wismar, ich glaube es wird Wisborg, im Original ist es ja Wisborg, ist ja eine fiktive Stadt. Na, jedenfalls, die Stadt ist ja sehr leer und sieht aus wie so eine pestgebeutelte City aus dem Mittelalter. Und dann wird zeitweise relativ wenig gesprochen. Und das fand ich als Kind absolut albtraumhaft. Das ist mit das, was wo ich am schwersten durchkam, durch diese letzte halbe Stunde, als ich da mit 11, 12 vor der Glotze saß. Und dann der Kinski. Der Kinski hat was Tragisches, weil er natürlich so wie Herzog selber gesagt hat, der alte Nosferatu ist eher wie ein Insekt, ja, also wie eine lebende Leiche. Und Kinski bringt dem Ganzen doch schon so ein bisschen Melancholie mit. Also man spürt, dass er darunter leidet, dass er untot ist. Man spürt, dass er darunter leidet, nicht an der Gesellschaft teilnehmen zu können, keine Frau zu haben. Also irgendwie hat er doch noch mehr Emotionen, die er in uns erwecken kann. Und deswegen würde ich sagen, finde ich Kinski von allen drei Nosferatu-Filmen dann, und da kannst du als Frau jetzt gerne das abschließende Urteil fällen, doch dann am attraktivsten. Aber natürlich sind die alle nicht hot, die drei Nosferatus, ganz klar.
das finde ich so spannend. Wir reden ja gleich noch kurz über Nosferatu in Venedig, wo Klaus Kinski ein zweites Mal als Nosferatu auftreten durfte. Und ich finde, dass es da dann auf die Spitze getrieben wird, ihn als leidende Figur zu zeichnen. Und das läuft ja dem Vampir-Mythos eigentlich so ein bisschen zuwider. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, um dem so ein bisschen vorwegzugreifen, in Nosferatu in Venedig war ich die ganze Zeit nur genervt von dieser Figur, die sich selber so unfassbar leid tut und irgendwie überhaupt nicht das hat, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Fehler von mir, was ich von einer Vampirfigur...
Glaube ich nicht, dass das ein Fehler von dir ist, nein.
Was ich von einer Vampirfigur erwarte. Denn natürlich bin ich immer empfänglich für neue Auslegungen und für neue Interpretationen. Und dann spielt der Vampir mal in irgendwelchen Teenie-Romanzen eine Rolle, dann wiederum wird er von Vampirjägern gejagt und ist dann wieder so ein, weiß ich nicht, in irgendwelchen, sind es die Underworld oder Resident Evil Filme, in solchen Fantasy, so Hochglanz-Fantasy-Action-Filmen, die dann so mit CGI-Blut um sich schmeißen, da ist das dann wieder so ein total uninteressantes Wesen, so ein total austauschbares Monster. Aber so eine Art, sich einem Vampir, einer Vampirfigur zu nähern wie hier, finde ich doch ziemlich beeindruckend, weil auch wenn ich jetzt Nosferatu in Venedig nicht als guten Film erachte, ist es doch spannend, was man hier aus einer Vampirfigur gemacht hat. Und ja, es ist eben eine bemitleidenswerte Kreatur, was ja eigentlich ein spannender Aspekt ist, sich dem mal zu widmen, wie schlimm das sein muss, unsterblich zu sein. Ich weiß nicht, hast du von Jim Jarmusch Only Lovers Left Alive gesehen?
Nee, leider nicht. Ich weiß, worum es geht, aber leider nicht, nein.
Weil der ja genau das thematisiert und dann irgendwann der ganze Film zusammen mit seinen Figuren in so eine ganz unangenehme Lethargie verfällt und man wirklich merkt, okay, das ist die Höchststrafe, einfach nicht sterben zu dürfen. Und per se mag ich den Ansatz, den ja auch Nosferatu in Venedig dann verfolgt. Aber im Großen und Ganzen raubt es der Monsterfigur auch ein Stück weit ihre Bedrohlichkeit, finde ich.
Nosferatu, Fürst der Hölle, gib dich uns zu erkennen!
Vampire.
Professor Catalano ist der führende Wissenschaftler auf diesem Gebiet.
Was führt sie nach Venedig? Vampire sind überall.
Ah! Willst du in den Schlund der Hölle stürzen für alle Ewigkeit?
Ah! Ja gut, wenn wir dann den mal nehmen von 88, wo geplant war, eine wirklich adäquate Fortsetzung von Herzogs Film zu machen, der ja dann ungefähr 10 Jahre vorher gedreht wurde, dann muss man sagen, das ist gründlich daneben gegangen. Und das liegt natürlich am grenzenlosen Narzissmus und Wahnsinn von Herrn Kinski selbst, der sich da in die Produktion gar nicht einfinden konnte. Und der Produzent und dem Produzenten, der wahrscheinlich auch nicht so richtig die Zügel in der Hand hatte. Der hatte den ersten Regisseur schon gefeuert, weil er meinte, er braucht jetzt irgendwie mehr Budget und mehr Glamour. Und er braucht einen anderen Regisseur. Der zweite Regisseur hat sich dann mit Kinski angelegt und wurde dann gefeuert und ausbezahlt. Und als letztes hat es dann der, wie hieß er denn nochmal, der Kameni? Ich habe es mir aufgeschrieben. Caminito, Auguste Caminito war der Regisseur und Produzent. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Ich meine, Kinski ist eskaliert, ist durchgedreht, hat Leute gefeuert, hat sich wie eine super Sau benommen am Set, sodass sie dann nach 6 Wochen Dreh aufgehört haben und im Prinzip die Scherben zusammengefegt und daraus diesen Film gepinnt. Und das merkt man dem Film natürlich an, da das alles keinen Sinn ergibt. Also angefangen schon da, wo Kinski sich einfach nicht die Haare rasieren lassen will und sich die Zähne nicht in den Mund stecken will und so gesehen dann eigentlich da wie so ein Typ im barocken Kostüm herumrennt, der nicht alle Latten am Zaun hat. Und die hatte er auch nicht am Zaun. Also hat dann auch Umbesetzungen gemacht. Von einem Mitschauspieler fand er die Freundin sexy, dann wurde eine Rolle umbesetzt und dann spielte die dann plötzlich mit. Also das, was die Leute da alles mitgemacht haben, das würde heute nicht mehr durchgehen. Ja, da ist MeToo noch ein niedlicher Begriff dagegen.
Also wenn ich es nicht besser gewusst hätte, ich finde vom Flair, also da kommt dem Film auch zugute, dass er in Venedig spielt. Ich finde Filme, die in Venedig spielen oder Venedig als Setpiece, mag ich einfach. Es ist egal, wie schlecht der Film ist. Venedig ist so. Im Film mag ich immer. Es ja. Ist einfach so. Erst recht bei düsteren Stoffen. Also ist ja Klassiker, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ist so eine eigentlich wunderschöne Stadt mit in den entsprechenden Perspektiven und mit dem entsprechenden Feeling gefilmt, dass sie dann so unbehaglich wirkt, finde ich schon spektakulär. Und ich finde, dass man das hier bei Nosferatu in Venedig auch versucht hat. Dass man versucht hat, dieser wunderschönen Stadt ihr hässliches Gesicht oder das hässliche Gesicht dieser schönen Stadt herauszukramen. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, das könnte jetzt auch. Es fühlt sich eben wie ein x-beliebiges Sequel an. Und zwar finde ich auf einem Niveau mit irgendeiner der schlechteren Das Omen-Fortsetzungen quasi. Und es nimmt halt diesem ganzen Stoff so die Tragweite. Weil wenn man jetzt mal überlegt, wir haben jetzt einen Nosferatu-Film im Kino und es ist der Vampirfilm der aktuellen Stunde, aber es ist auch einfach. Der ganze Stoff ist so, es ist die Vampirgeschichte. Ja, es ist, letzten Endes kann man sagen, ja, es ist eigentlich auch Dracula, aber du hast ja schon darüber gesprochen, hatte ja was mit Rechten zu tun, deshalb war es eben nicht Dracula, aber die Geschichte an sich basiert ja auch auf dem Stoff und so weiter. Also wenn man mal Nosferatu und Dracula gleichsetzt, dann ist das die Vampirgeschichte. Und durch das Sequel wird dem Ganzen halt der Wert genommen. Und da kommt dann auch noch hinzu, und da passt eigentlich die Performance von Klaus Kinski, wenn man das nicht wüsste, wie das da am Set zugegangen ist, dann hätte ich gesagt, das war der Einzige, der irgendwie wusste, in welcher Art Film er mitspielt, und treibt entsprechend sein Overacting und seine ganze Art und Weise auf die Spitze. Das Problem ist nur, dass man dem Film gleichzeitig anmerkt, dass die das eigentlich alle ernst nehmen und es aber nicht ernst nehmen können. Und durch den finalen Schnitt, was du gerade gesagt hast, dieses Zusammenfegen der Scherben, dadurch gewinnt das alles so eine absolut unfreiwillige Komik. Und das ist natürlich dem gar nicht zuträglich, was der Film ja eigentlich auslösen soll. Denn seien wir ganz ehrlich, so viele Tote wie in Nosferatu in Venedig haben alle drei Filme zusammen nicht. Alle drei anderen Filme. Und dann, also, ich dachte, ich sehe nicht richtig, als eine der Figuren dann einfach auf einem Zaun aufgespießt wird und stirbt. Wo ich denke, das ist doch einer getragenen Vampirgeschichte wie Nosferatu nicht würdig, dass man da so einen Final Destination Tod zu sehen bekommt. Also es ist wirklich, der Film ist ein absoluter Unfall.
Ja, und vor allem, weil das ja noch öfter vorkommt mit dem Zaun. Da fliegen ja einmal auch diese drei Priester raus und dieser Pfarrer werden aufgespießt. Hat so ein paar Härte gerade zu bieten, und du hast absolut recht. Also Venedig sieht unglaublich toll aus, auch in diesem Film. Es ist fast schade, wenn man so einen Herzog gehabt hätte oder zumindest einen mit der Autorität eines Werner Herzogs, der diesen irren Kinski ein bisschen im Zaum gehalten hätte, hätte das natürlich ein tolles Ding werden können, weil eigentlich ist ja wieder alles da. Donald Pleasence, Christopher Plummer, die Kulisse ist eh über jeden Zweifel erhaben, ja. Und dann hast du da so einen Kinski, der das auch nur zugesagt hatte mit dem Produzenten, mit dem Caminito, weil er einen Zwei-Filme-Deal abgeschlossen hatte. Der hatte ihm nämlich zugesagt, dass er noch diesen Paganini drehen darf, selber als Regisseur. Deswegen hat er das durchgezogen, und er war auch davon ausgegangen, dass er bei dem Nosferatu wohl auch selber Regie macht. Und dann hat der Caminito ihm noch gesagt, ja, dann mach. Und dann hat Kinski Szenen gedreht, kam wieder mit 10 Stunden Material, wo drauf zu sehen ist, wie er durch die Gegend spaziert. Kinski am Strand, Kinski in der City, Kinski auf dem Kostümfest. Er hat sich selbst gefilmt. Ich finde, es gibt auch Wahnsinnsszenen, wo er diese Frau verfolgt, die sich immer umdreht. Immer schön stehen bleibt, weil er geht ja nur. Ne? Sie wartet, sie dreht sich um, wie er dann einmal hinter ihr herschaut. Wir sind hinter seinem Rücken. Er schaut ihr hinterher, sie rennt von der Kamera weg. Wir sehen ihn von hinten, over shoulder. Und dann dreht er sich um und guckt in die Kamera. Dreht sich dann wieder zurück und geht ihr hinterher. Warum macht er das? Weil er einfach seine Fresse in die Kamera halten will. Das ist natürlich schön, wenn man diese Sachen dann sieht in diesem Film. Das alles so durch rechnet für sich persönlich und zu dem Ergebnis kommt, Halleluja, hat er nicht mehr alle Latten am Zaun. Das ist ja der Wahnsinn. Also insofern ist das natürlich ein schönes Ding. Es ist das absolute Vergeignis, was sich da vor unseren Augen da darstellt, ja.
Ja, das ist halt das Ding, wenn du jemanden wie Klaus Kinski besetzt, erst recht in so einer Rolle, dann musst du darauf achten, dass Klaus Kinski irgendwann hinter der Rolle verschwindet, weil sonst siehst du nur noch Klaus Kinski, insbesondere halt bei so einer exzentrischen Rolle. Also das passt ja auf den ersten Blick total gut zusammen, und wenn man halt mal sieht, wie es im zweiten Teil, wie es im Original, also in Nosferatu, wie es da Klaus Kinski gelungen ist, das eben zu machen, dann fragt man sich ja erst recht, wieso diese Performance einer Figur, die er ja schon mal gespielt hat, wieso die sich bei Nosferatu in Venedig so stark von seiner Performance in dem Film davor unterscheidet. Weil wenn du nicht weißt, wie du eine Figur anlegen sollst, dann kannst du dir bei einem Mal erklären, ja gut, okay, ich lege die Rolle jetzt so aus und greife meinetwegen daneben. Aber das ist ja eben das Problem. Er hat die Rolle schon mal gespielt, und es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum er jetzt so komplett, ja, warum er so komplett frei dreht. Also das ist wahrscheinlich wirklich das, was du sagst. Er hat sich einfach jedes Recht rausgenommen. So.
Ja, es ist so, dass das wahrscheinlich der Kinski ist, der normalerweise an einem Set rumhampelt, wobei viele sagen, wenn es nur um einen B-Film ging, ja, ein billiger Western oder was weiß ich was, ist er gekommen, hat seinen Part gemacht, ist wieder abgehauen. Aber anscheinend, wenn es um Kunst ging oder sich selber verwirklichen wollte, dann ist er eben so durchgetillt. Und das war eben der Verdienst von Werner Herzog, dass er die Energie von diesem Typen genommen hat, der übrigens mal in der Klapse war. Ja, also das ist, kommt alles nicht von ungefähr. Es gibt diverse komische Sachen, die kann man im Internet finden, was in seinem Kopf vor sich ging, ob er nun schizophren war oder was. Wir wollen das nicht vertiefen, ich weiß es auch nicht. Du musst so einen Typen halt handeln. Und Herzog konnte die Energie dieses Mannes sozusagen transparent machen auf der Leinwand und konnte seinen Irrsinn zumindest umleiten. Der ist ja oft genug eskaliert. Ist ja eine Legende und wir können uns auch diese Bilder angucken, wie er den Walter Sachser, den Produktionsleiter, da durchhatet bis zum geht nicht mehr. Aber irgendwie kamen am Ende dann fertige Werke dabei raus, die durch Kinski natürlich auch gewinnen. Wenn du aber dann so ein paar Italiener hast in Rom, die an die Kohlen denken und meinetwegen aber auch einen schönen Film vorhaben, das weiß ich ja nicht, die den Typ aber nicht im Zaum halten können, dann kommt offensichtlich so ein Ding dabei raus. Es ist interessant. Ja?
Ich muss zumindest Klaus Kinskis Performance von Nosferatu aber in dem ersten Film zugute halten, dass er, wie ich finde, es schafft, sich komplett hinter seiner Rolle zu bleiben. Also ich habe da auch irgendwann nicht mehr Klaus Kinski gesehen. Muss aber trotzdem sagen, dass ich Max Schreck als Graf Orlok eindrucksvoller fand. Der spielt immer noch, ich finde, der spielt deutlich weniger als ein Klaus Kinski, was sicherlich auch in der Natur der Sache begründet ist. Aber Max Schreck hatte eine größere Präsenz. Ich finde, man merkt Klaus Kinski an, egal wie gut er als Nosferatu ist. Ich finde, man merkt ihm an, dass er spielt. Und das macht er auch gut, alles cool. Aber ich habe so bei Max Schreck das Gefühl gehabt, da haben sie wirklich einen Vampir vom Fleck weggecastet. Und da muss ich schon sagen, das wirkte alles in der Performance ein bisschen runder, weil auch nicht so aufdringlich. Das finde ich an Graf Orlok so bezeichnend, dass der eben nur im Türrahmen stehen und gucken muss. Und trotzdem zieht sich einem alles zusammen. Und ich finde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Stärken dieser Figur und auch dieses Designs, dass sich Klaus Kinski dessen nicht ganz bewusst war, der hätte sich ein bisschen mehr darauf verlassen können, dass sein Erscheinungsbild an sich schon sehr viel ausmacht.
Es gab tatsächlich in den 20ern das Gerücht, vielleicht wurde das auch gestreut, dass Max Schreck nicht existiert, sondern nur die Zweitidentität eines anderen sehr bekannten Darstellers, Schauspielers war. Und er sozusagen ein erfundener Schauspieler ist. Das ist natürlich Quatsch, aber solche Sachen hat man dann damals wahrscheinlich bewusst gestreut. Man weiß ja auch nicht so viel über Max Schreck, dass er ein Theaterdarsteller war bei Max Reinhardt und viel auch in München Theater gespielt hat und in Frankfurt. Es gab damals ja auch noch nicht so viele Filme wie heutzutage und es gab einfach auch kein Internet und deswegen konnte vieles im Verborgenen bleiben. Aber diese Epoche des expressionistischen Spielfilms in Deutschland ist halt einfach natürlich Weltniveau gewesen und wurde unterbrochen. Also diese ganze Linie des deutschen Films wurde einfach brutal unterbrochen durch die ganze Nazi-Herrschaft und Leute mussten fliehen im Idealfall, wenn sie nicht umgebracht wurden. Und so wurde auch nicht nur viel Menschenleben vernichtet, sondern eben auch viel Kultur. Und das war das, was Herzog sagte, er wollte mal eine Brücke schlagen. Er war Fan der alten Murnau-Filme und er wollte eine Brücke schlagen. Er wollte mit seinem Film eine Hommage an Murnau. Er hatte Lotte Eisner am Set. Lotte Eisner hat ein berühmtes Buch geschrieben, Die dämonische Leinwand. Und sie war schon damals in der Weimarer Republik und in diesen Tagen, wo die großen Stummfilmklassiker gedreht wurden, da war sie schon dabei. Sie kannte diese Leute alle. Sie kannte Fritz Lang, Murnau, sie kannte Max Schreck und hat dieses Buch geschrieben. Und sie war beim Nosferatu 79 als künstlerische Beraterin dabei. Da war sie um die 80 und konnte dann sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern, was dann Herzog in seinen Film als Fan hat einfließen lassen. Und ich verstehe das. Er hat gesagt, ich möchte dieses Loch, was die Nazis praktisch verursacht haben, möchte ich überbrücken. Wir sind eine Vater- und Opa-lose Generation, weil alle gestorben sind und da klafft eine Riesenlücke. Und zumindest die kulturelle Lücke möchte er so ein bisschen, die wollte er verbinden mit seinem Film und sieht den ja auch mehr als Hommage, als denn als Remake. Ich finde zum Beispiel da diese, was du schon sagtest, diese Zeitraffer-Szene mit dem mit der Kutsche, die finde ich halt im Stummfilm da eindrucksvoller, auch wenn es so ein bisschen absurd aussieht, wenn das so blablabla. Der Herzog-Film hat dann so eine gotische, sehr schöne Kutsche, die er aber gar nicht so übermäßig inszeniert. Aber der spart dieses Element an der Stelle ja komplett aus, dieses Gruselelement. Da macht ja Eggers eher, geht ja wieder zurück auf die 20er Jahre. Denn die Szene fand ich extrem geil, die er da, dieses, Harker, nein, es ist ja Hutter. Im neuen Film werden ja auch die Namen übernommen aus dem Stummfilm, wenn er da steht auf dieser Kreuzung. Eine meiner Lieblingsszenen im neuen Nosferatu, wenn er wartet, dass die Kutsche kommt.
Ja, es ist lustig, dass du das, ist lustig, dass du gerade selber damit gestruggelt hast, wie er denn heißt, weil das war so direkt meine erste, als ich die ganzen Filme nämlich jetzt geguckt habe, war ich ganz überrascht, dass der Film von Werner Herzog ja die ganzen Originalnamen, also die Namen vom Nosferatu-Original nicht übernimmt, sondern tatsächlich die Figuren Dracula heißen, Lucy Harker, Renfield, also da sieht man mal, wie wenig ich mich im Vorfeld damit befasst habe, weil da hat ja auch alles mit Rechten zu tun und so weiter. Und deshalb heißen die Figuren in dem ursprünglichen Nosferatu-Film ja eben alle nicht so, weil da die rechte Sache nicht geklärt war. Und deshalb finde ich es auch so spannend, dass ja Robert Eggers, der ja mit den Rechten definitiv keine Probleme gehabt hätte, dass der sich darauf besonnen hat, in seinem Film wieder die ursprünglichen Namen von 1922 zu verwenden. Und wir können ja mal jetzt so ein bisschen auch auf den Robert Eggers-Film eingehen, weil wir haben jetzt auch schon ja eine Dreiviertelstunde gesprochen und haben den neuesten Film noch gar nicht, haben wir immer nur so peripher so ein bisschen erwähnt. Für mich ist, und das hat Robert Eggers in mehreren Interviews gesagt, er hat auf die Frage, welchen Film er denn von Nosferatu am liebsten mag, die hat er nie beantwortet. Hat halt immer gesagt, er möchte seine eigene Vision draus machen. Und ich finde schon, dass ihm das gelungen ist. Und ich finde auch, dass er eher an dem 22er-Film dran ist, als an dem 70er-Film. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, das ist so. Und interessanterweise habe ich mal von ihm gelesen, dass er großer Fan des Herzog-Films ist.
Genau, das
und
ist deswegen, er auch, aber, ne, genau.
Und deswegen da dran gekommen ist. Das ist ja eigentlich das Faszinierende. Er hat den oft gesehen. Eggers hat auch, wie Jörg Buttgereit selber nämlich auch, ich habe das selbst gesehen, in Dortmund ein Theaterstück gemacht, Nosferatu sozusagen auf die Bühne gebracht, in Schwarz-Weiß. Das hat Buttgereit auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welcher von den beiden da zuerst war, weil Butti ist es auch schon 15 Jahre her. Und ein ganzes Theaterstück in Schwarz-Weiß, sehr schön. Ich habe damals auch mit dem Nosferatu-Darsteller Uwe Robeck habe ich ein schönes Foto gemacht. Und ich habe jetzt so ein Foto mit Nosferatu, das sieht toll aus. Ja, also der ist in diesem Thema komplett drin gewesen und wie du sagst, also ich fühlte mich primär an Hammer-Filme erinnert aus den 50er und 60er Jahren mit Christopher Lee, so vom Stil her, und an den Stummfilm. Viel weniger an dieses poetische, getragene von Herzog, Musik von Wagner. Er überdramatisiert ja auch die Szenen nicht, er lässt es lange stehen, das hat ja so eine Getragenheit. Übrigens war der Herzog-Film, vielleicht ist Robert Eggers da auch so dran gekommen, ein Riesenhit, als der Anfang der 2000er auf DVD rauskam oder Ende der 90er. Die haben 300.000 DVDs verkauft in den USA. Also der Nosferatu-Herzog ist ein Riesenhit dort gewesen. Hat für 2 Wochen Armageddon von Platz 1 der Charts verdrängt. Das ist halt schon eine Ansage.
Ich glaube,
deswegen ist er da so ein Name einfach und Herzog selber auch.
Ich glaube, du musst auch, wenn du ein Regisseur bist und einen Film machst, den es schon 2-mal gegeben hat, du kannst wahrscheinlich auch nicht, ich glaube, das schickt sich einfach nicht als Regisseur zu sagen, ja, ich mag den Film lieber oder ich mag den Film lieber. Ich habe auch mitbekommen, dass er ein großer Fan des Herzog-Films ist. Aber auch, wie gesagt, dass er sich nicht festlegen will. Und umso witziger finde ich ja dann, dass er sich eben nicht primär am Herzog-Film orientiert, sondern dass er dann doch irgendwie stilistisch eher beim Originalfilm ist. Spannend ist, wir haben hier jetzt quasi die dritte Interpretation des Grafen Orlok. Und zwar ist es Bill Skarsgård, der ja irgendwie ein Abo auf Rollen hat, bei denen er hinter einer Maske verschwindet. Er war jetzt gerade in diesem unsäglichen The Crow, hat er die Hauptrolle gespielt. Aber er ist, glaube ich, uns allen vor allem in Erinnerung wegen seiner Performance als Pennywise in den beiden neueren S-Filmen. Viele stören sich ja lustigerweise an dem Schnauzbart, den er hat. Dabei orientiert sich Robert Eggers bei diesem Design ja an einer ganz ursprünglichen Darstellung der Dracula-Figur, was ganz spannend ist.
Wie sehr hat er... Ja, das sind ja diese folkloristischen Zeichnungen von Flatepches halt, die man so kennt. Wenn man das googelt, kennt man das Bild sofort. Das kannst du in Rumänien, gibt's dieses Bild auf allen möglichen Utensilien, kannst du kaufen. Das ist ein Touri-Ding, diese Abbildung von dem ursprünglichen Vorbild, ne? Das ist, in Rumänien ist das ein totales Basic. So.
Hat er dich denn gestört? Der Schnauzbart?
Nee, es ist nämlich so, ich hatte immer diese Poster gesehen oder diese Fanart-Grafiken. Ich habe keine Ahnung, was das war, die immer die ganze Zeit so durchs Internet kursiert sind, wo man Bill Skarsgård eigentlich sah, abgebildet, ähnlich Max Schreck mit Glatze, ähnlich Klaus Kinski. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, was sind das für komische Grafiken? War das jetzt wirklich nur irgendwie Fanart aus dem Internet? Weil... Als ich dann im Film saß, war ich eigentlich positiv überrascht, weil das so eine Überraschung war, ne? Dass er dann komplett aus der Art geschlagen ist und dass Eggers da so komplett seinen eigenen Film fährt. Und das fand ich total angenehm, dass das auch wieder eine ganz eigene Interpretation ist, sodass alle drei Nosferatu-Filme so die bösen, kleinen, finsteren, okkulten, eveligen Geschwister sind von den Dracula-Verfilmungen, die ja manchmal auch nur eine Geisterbahn beinhalten. Und diese Nosferatu-Sachen sind immer so sehr Kind ihrer Zeit. Ne? So, wenn man bei dem ersten dann rein mystifiziert hat, dass die Menschen zu der Zeit denn die drohende Diktatur vorhergesehen haben oder sich das alles so abspielte, so Angst vor Geistern, Angst vor was weiß ich was und dann in den 70ern der neue deutsche Film mit seiner Getragenheit und Romantik und Liebe. In den 70ern war die Welt noch gefühlt etwas in Ordnung, vielleicht kann man das da so reinsehen. So ist jetzt in dem Neuen vielleicht einfach wieder ein Bild eines Regisseurs entstanden, der möglicherweise so gesellschaftliche Schwingungen aufgreift wie... Ein Nicholas Hoult, der von allem überfordert ist, von dem mächtigen Mann, der von irgendwo kommt und mit Geld und Reichtum, er braucht keine Attraktivität, aber er verströmt seine Macht und alle Menschen reagieren auf ihre Art darauf. Die schöne Tochter aus gutem Hause ist total fasziniert. Dann gibt's den Verschwörungstheoretiker, also theoretisch, so könnte man ja Willem Dafoe einschätzen. Und mittendrin ist Nicholas Hoult, der mit allem total überfordert ist, sich alles anhört, aber nicht so richtig weiß, was er machen soll. Also, das war so die Wirkung, die bei mir so eingetroffen ist da.
Ich finde es witzig, dass du das sagst, dass du im Vorfeld nicht so wirklich wusstest, wie Nosferatu aussieht im neuen Film. Denn das hat mich erinnert an das Marketing, das sie für Longlegs gemacht haben. Sie haben ja bei Longlegs komplett Nicolas Cages Dasein in seiner Rolle ausgespart. Es ist irgendwann durchgesickert, dass er halt eine der Hauptrollen spielt. Aber es wurde sein Gesicht konsequent aus der PR rausgehalten. Und das haben sie jetzt beim neuen Nosferatu auch gemacht. Und da geht es sogar noch ein bisschen weiter. Ich habe vorhin mal testweise einfach Nosferatu 2024 in der Google-Bildersuche eingegeben, habe nicht ein Bild vom Bill Skarsgård als Graf Orlok gefunden und habe dann mal gezielt eben nach Bill Skarsgård dann gegoogelt, also Nosferatu 224 und dann Bill Skarsgård. Und alle Bilder, die du da von ihm findest, das ist alles abfotografiert. Das sind alles Screenshots aus dem Film, wahrscheinlich irgendwie über illegale Kanäle und so weiter. Ja. Aber es ist, wie auch immer das den Machern gelungen ist in Zeiten des Internets, ich finde das, also wirklich, ist ein ganz großer Respekt. Die halten den Grafen Orlok und sein Design komplett aus den Medien raus. Und das finde ich wirklich eine sehr starke Leistung. Also, dass man das im Jahr 2025 noch hinbekommt, dass sich die Bilder von ihm nicht verbreiten, Finde ich schon stark. Ich meine, klar, jetzt ist spielt oder spricht Nosferatu ein anderes Publikum an, als jetzt beispielsweise, ohne das abwerten zu wollen, aber es ist, glaube ich, ein anderes Publikum als das, das jetzt regelmäßig in die Marvel-Filme rennt. Und vielleicht da, ich weiß nicht, ob es im Marvel Cinematic Universe funktionieren würde, zu sagen, wir wollen das Design von der und der Figur weiterhin geheim halten. Weiß ich nicht, ob das funktionieren würde oder ob da dann doch eher das Bestreben wäre, wir wollen jetzt aber Bilder von dieser Figur haben. Bei einem Film wie Nosferatu kann ich mir schon vorstellen, dass auch aus dieser Zielgruppe hinaus oder so man wirklich sagt, okay, wir halten uns dran, wir veröffentlichen nichts dazu. Und das finde ich wirklich einen echt guten Schachzug, weil es ja auch fast wieder so ein bisschen an den Film von 22 erinnert, als so diese ganzen Infos auch zum Beispiel über Max Schrecks Herkunft, als die halt auch nicht nach außen bringen konnten. Es gab keine Plattform, durch die das hätte nach außen dringen können. Und da sieht man dann fast schon wieder Bezüge zwischen dem 2024er Nosferatu und dem von 22. Das finde ich eigentlich ganz charmant, wie da der Kreisschluss irgendwie existiert.
Ja, exakt, finde ich auch. Finde ich auch bewundernswert. Und das ist, steigert noch so die Neugierde, wenn du von dem neuen Nosferatu nur so ein unscharfes Bild möglicherweise irgendwo in den Untiefen irgendwelcher Chats entdeckst, die irgendeiner heimlich von der Leinwand abgeknipst hat. Das trägt natürlich dann so zur allgemeinen Wahrnehmung und Spannung dann natürlich bei, ne?
Jetzt habe ich als größten Schwachpunkt, der mir immer mal wieder unter die Augen gekommen ist, was den neuen Nosferatu angeht, immer mal wieder gelesen, dass Lily Rose Depp bei der Allgemeinheit so wohl mit unter den DarstellerInnen am schwächsten wegkommt. Jetzt ist sie gar nicht groß irgendwie Hate oder so ausgesetzt, überhaupt nicht, das habe ich nicht gelesen. Aber während man über die meisten dann doch eher Lobeshymnen liest, ist sie am ehesten eine Person, bei der man jetzt sagt, oder bei der jetzt gesagt wird, ja, fand ich nicht so doll. Ich muss gestehen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich fand Lily Rose Depp wirklich super, weil sie auch ihre theatralische Art zu spielen passt, finde ich, hervorragend zum Stoff. Also sie ist da ja mit sehr großen Gesten und sehr großer Mimik unterwegs und spielt das fast schon theaterhaft. Und ich finde, dass das zu so einem Film wie Nosferatu wirklich sehr gut passt. Da muss ich fast sagen, finde ich, könnten sich die anderen Darstellerinnen und Darsteller sogar noch ein bisschen was abschneiden. Also ein Nicholas Hoult, den ich sehr, sehr mag und der das auch in der Rolle gut macht. Aber der könnte fast noch ein bisschen größer aufspielen. Ich finde, da sind Lily Rose Depp, Bill Skarsgård und auch Willem Dafoe. Bei den dreien hat man das Gefühl, die spielen alle im gleichen Film mit. Und Nicholas Hoult ist so ein bisschen, der spielt in einem normalen Film mit, sagen wir mal so. Und das macht er auch gut, aber er hätte noch ein bisschen mehr aufdrehen können. Vielleicht nicht unbedingt so sehr wie in einem Renfield, aber am Ende, warum eigentlich nicht? Also diese großen Gesten hätten auch zu seiner Rolle gepasst. Nur, dass er natürlich diese großen Gesten nicht nach außen trägt, weil er kein selbstbewusster Charakter ist, sondern dass er nach innen geht, weil er halt so, also er hätte einfach gerne noch verschreckter und noch beunruhigter sein dürfen, finde ich. Also wenn man einen Schwachpunkt ausmachen könnte, wäre es eher Nicholas Hoult, auch wenn mir das in der Seele wehtut, weil ich mag Nicholas Hoult sehr, sehr gerne.
Aber du sagst ja, er spielt in einem normalen Film mit. Das ist das, was ich meine. So, er verkörpert uns, die wir in diesem ganzen Brimborium und Ensemble aus Leuten, Menschen und Einflüssen sozusagen eine Art Nullpunkt, eine Art Zero Point irgendwie darstellt, so wo wir sagen können, ja, da können wir connecten. Ne? So fühlen wir uns auch. Wir sind umgeben mit verschiedenen Einflüssen, Facetten und Dingen und Meinungen vielleicht auch und versuchen irgendwie unseren Weg zu finden. Weil Lily Rose Depp, finde ich, geht zurück in dieses expressionistische Spiel von Greta Schröder aus dem Originalfilm. Dann Isabel Adjani orientiert sich auch sehr an dem 22er Film und ist sehr mit großen, weit aufgerissenen Augen, wenn der Vampir zu ihr ins Schlafzimmer kommt. Und deswegen, finde ich, findet sich der Lily Rose Depp total in dieser Tradition wieder. Also
ja, da muss ich auch dran denken, komplett. Das war auch meine erste Assoziation, als ich dann den von 22 gesehen habe und dachte auch, okay, da hat Lily Rose Depp wahrscheinlich ihre Inspiration auch so ein bisschen her. Wer ich finde, aber das ist so eine Sache, die, da frage ich mich generell, warum es diese Figuren braucht. Und zwar ist es im jetzt im neuen Film ist es Aaron Taylor-Johnson, der diese Figur, dieses befreundete Paar von Thomas Hutter und seiner Frau spielt, zu der Lily Rose Depps Figur ja dann hin soll. Sie sollen so ein bisschen auf sie aufpassen, während ihr Ehemann weg ist. Und ich muss gestehen, ich habe die Existenz dieses Paares nie als so notwendig erachtet. Also ich finde auch, dass, wie heißt der, habe ich doch gerade gesagt, Aaron Taylor-Johnson, dass er jetzt in dem Film auch nicht die beste Leistung abliefert, weil seine Figur oder anders, die Figuren sind beide an sich so nichtssagend beziehungsweise so verzichtbar, dass ich finde, dass man ihnen durch das Spiel mehr Gewicht geben müsste. Und ich finde nicht, dass das Aaron Taylor-Johnson in irgendeiner Form gelungen ist. Aber ich habe die Figur auch nie groß gebraucht. Ich verstehe, warum sie da ist. Und ich verstehe auch, dass das inhaltlich irgendwie Sinn macht. Und wahrscheinlich kann man so erzählerisch auch so ein bisschen dann erklären, warum die Frau nicht direkt komplett im Wahnsinn verfällt. Es braucht ja irgendein Gegengewicht dazu. Aber das ist so eine Figurenkonstellation, die bräuchte ich tatsächlich nicht. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein Überbleibsel aus dem Roman oder früheren Verfilmung von Dracula. Also die Mina besucht ihre Freundin Lucy und Lucy wird gebissen und ihr Mann, Stuart heißt der im Roman und auch in anderen Verfilmungen, das ist jetzt dieser Aaron Taylor Johnson, der ist eigentlich Leiter in dieser Irrenanstalt, in der Renfield sitzt. Das ist also dieser ganze Strang, der bei Nosferatu wegfällt. Also wir haben ja Renfield oder wir haben den Nock in dem Stummfilm. Mhm. Aber wir haben diesen ganzen Seitenstrang mit diesem Irrenhaus nicht. Das fällt halt weg. Und deswegen, wenn du die dann noch so drin lässt, sind die so ein bisschen hilflos. Und ich finde, die machen es auch so ein bisschen konfus. Und man fragt sich, ja, was wollen die? Ist mir auch so gegangen.
Okay. Naja, wie gesagt, ich kann es mir halt dahingehend, ich hätte sie jetzt, du hast recht, was das Überbleibsel angeht mit dem Irrenanstalts-Subplot, aber ich konnte mir das immer so ein bisschen damit erklären, dass man vielleicht so auch ein bisschen verhindert hat, dass die Figur von Lily Rose Depp, dass die doch zu schnell dem Wahnsinn verfällt. Also vielleicht braucht es da ein Gegengewicht diesem ganzen Wahnsinn gegenüber und ja, vielleicht braucht es in so einem Film dann eben doch die ein oder andere, in Anführungsstrichen, langweilige Figur, um den Figuren eine Bühne zu geben in ihrem Wahnsinn, die dann eben doch wahnsinnig werden. Also ich kann es mir schon irgendwie erklären, aber vielleicht das wäre wahrscheinlich mein größter Schwachpunkt, die Figur von Aaron Taylor-Johnson und seiner Frau. Ich glaube, das wäre mein größter Schwachpunkt.
Genau, also in dem Roman holt dieser Stuart, also Aaron Taylor-Johnson in Anführungsstrichen, natürlich nicht in dieser Version, der holt dann auch Van Helsing in die Story aus Amsterdam. Ne? Und das fällt halt einfach flach hier. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Das ist, ja genau. Van Helsing wird jetzt sozusagen jetzt hier in diesem Nosferatu eher so durch Willem Dafoe ersetzt. Und in dem Original Nosferatu von 22 gibt es diese Figur auch, die hat da ganze zwei Szenen, sodass das natürlich jetzt, wenn du diesen Film, wenn du den alten Film 1922 als Skizze nimmst und dann so ausbaust auf 2 Stunden, dann nehmen diese Figuren, die in dem Ursprung eigentlich nur wenig Screentime hatten, natürlich mehr Platz ein und dann musst du natürlich ein bisschen das ausschreiben und dann wird das unter Umständen halt nicht viel sinnvoller, was du denen dann zu futtern gibst, diesen Figuren. Und damit hat das dann zu tun und das ist so ein bisschen halt der Nachteil, finde ich, von dem neuen Nosferatu, dass er so viel ausformuliert, was vorher bei Max Schreck nicht nötig war. Der Murnau, der Herzog-Film, der macht sein romantisches Ding, Nosferatu ist traurig und muss damit leben, dass er einfach unendlich alt wird, das ist das Zentrum des Ganzen und dem sozusagen unterwirft sich der Rest. Und da ist dann Eggers eben nah am Original und baut die Figuren aus. Das ist so ein bisschen so wie Peter Jackson den alten King Kong von 33, der 90 Minuten geht, auf 3 Stunden ausbaut. Dann wird das auch natürlich alles noch voluminöser, was da passiert. Und da wird viel gelabert. Und das ist ja dem aktuellen Kino dann angemessen, weil wir große, fette Abenteuer wollen, die natürlich über das hinausgehen, was damals aufgefahren wurde. Aber das ist natürlich inhaltlich in Wahrheit nicht immer zwingend.
Ich muss übrigens sagen, wir sind gerade so ein bisschen darüber gebügelt. Ich finde, Willem Dafoes Figur ist für mich die am meisten durch den neuen Nosferatu gewinnt. Ich finde, er ist ja der Dr. Van Helsing, der, oder so heißt er ja in dem Werner Herzog-Film. Und hat ja auch, ist ja auch eine bekannte Figur aus dem Horror-Umfeld. Und ich finde, dass er in dem Herzog-Film überhaupt keine Präsenz hat. Also ich war da, ich musste auch erst dreimal um die Ecke denken, um zu raffen, dass in diesem Fall, Schauspieler sagt mir nichts, ich habe den nur gerade vor mir liegen, Walter Ladengast heißt er, der Dr. Van Helsing spielt, dass er die gleiche Rolle sein soll wie Willem Dafoe. Weil das habe ich erst überhaupt nicht gerafft, weil das in dem Herzog-Film so ein duckmäuserischer Typ ist, der auch dann diese, also das mag ich an der Auslegung von Willem Dafoe, dass er ja dann sagt in seiner Rolle, sich so dem, so nach und nach der Schulmedizin so ein bisschen zuwendet und dann auch zeigt, dass er halt so ein fortschrittlicher Typ ist und er auch genau weiß, worauf es wahrscheinlich hinausläuft und dann eben aber auch, ist es jetzt medizinischen Ursprungs, also die Leiden von der Frau oder hat es irgendwas Übernatürliches und so. Und Willem Dafoe habe ich an den Lippen gehangen bei dem, wenn er das gesagt hat. Und es war total schlüssig, was er erzählt. Und es ist eine Figur, die man total ernst nimmt, weil man merkt, was er sagt, hat Hand und Fuß. Aber Dr. Van Helsing im Herzog-Film, finde ich, hat, wie gesagt, hat gar keine Präsenz, wirkt auch komplett lost. Und das, was er sagt, ja, ist sehr starke Auslegungssache. Dann in dem von 22, weiß nicht, hat er zwei oder eine Texttafel mit dem, was er sagt. Da ist er ja komplett vernachlässigbar. Also das ist für mich somit eine der größten Stärken oder eine der größten Verbesserungen am neuen Nosferatu, die Figur. Weil ich mag die nämlich total. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ein Spin-off nur mit dem zu sehen, wie Willem Dafoes Figur in seiner Rolle Mythen und Geistern und gleichzeitig aber auch medizinischen Phänomenen auf die Spur kommt. So ein bisschen so ein Dr. House. So ein Dr. House im Mittelalter.
Beschrei es nicht, es gab schon mal einen Film und der hieß Van Helsing und der war nicht gut.
Ja, ich weiß, aber da wurde er auch nicht von Willem Dafoe gespielt.
Das ist absolut richtig. Also man könnte sagen, die Erwartungshaltung Van Helsing, die läuft dem Herzog-Film leider zugegen, weil der Name natürlich Erwartungen weckt und Herzog sich aber eigentlich beruft auch auf den alten Film, wo eben diese Van Helsing-Rolle, du siehst einen Dr. Buhr oder wie er heißt, total unterrepräsentiert ist. Und deswegen bleibt er so ein bisschen auf der Strecke bei Herzog. Und Eggers macht's richtig, er nimmt sich die Figur, verzichtet auf den Namen Van Helsing, aber baut die dann so ein bisschen aus. Also das finde ich auch absolut legitim. Ich mochte Willem Dafoe sehr und ich musste auch ein bisschen lachen. Ich fand, das brachte auch ein bisschen Comedy rein. So, zumindest subtil.
Also es ist ja sowieso ein Match made in heaven. Also Robert Eggers und Willem Dafoe, habe ich das Gefühl. Ja. Also Willem Dafoe sollte wahlweise nur noch unter der Regie von Robert Eggers spielen oder Yorgos Lanthimos. Ich glaube, da haben sich echt, da hat er echt seine Meister gefunden, habe ich das Gefühl.
Ja, und ich meine, Willem Dafoe hat ja schon Nosferatu gespielt in Shadow of the Vampire.
Roll camera. Iris in. Begin.
It's been a fitful night, but you wake refreshed.
What is that beside you?
It's a book about vampires.
Nosferatu. Director F.W. Murnau had an obsession to create the world's most realistic vampire movie.
Meet Count Orlok.
The overture to our symphony of horrors.
He dug up an actor.
I'd like some makeup.
Well, you don't get him.
Who didn't just play the part.
But you're not feeding.
No, you're not drinking her blood.
He lived it.
Vorher, hast du den geguckt? Kennst du den Film?
Nee, den leider nicht, nein.
Ja, weil da spielt er nämlich Max Schreck. Und der ganze Film spielt am Set von Nosferatu. John Malkovich spielt Murnau Und Murnau ist total ehrgeizig, hat einfach zugesehen, dass alles in der Realität stattfindet und gedreht wird, so wie ja damals 22 tatsächlich aus, wurde viel draußen, viel in der Realität gedreht und nicht im Studio, und hat deswegen auch einen echten Vampir verpflichtet. Und dieser echte Vampir ist Max Schreck. Da wird die Story sich zu eigen gemacht, dass man wenig über diesen Schauspieler wusste und er eben ein echter Untoter ist und dann anfängt so nach und nach das Team zu vernaschen. Eigentlich eine sozusagen realistische Version oder leicht überspitzte Version von dem, was am Set von Nosferatu in Venedig passiert ist, kann man eigentlich, so könnte man es interpretieren. Nur, dass das vielleicht da nicht bekannt war. Also das ist ein netter Film, der so auf Nerd-Ebene sehr gut unterhält. Es ist eigentlich ein richtiger Vampirfilm am Set eines Spielfilms und er erzählt uns, wie weit Regisseure gehen können oder überhaupt ehrgeizige Menschen, wenn sie ihr Werk sozusagen vollenden wollen oder ihren Willen durchsetzen möchten. Kann ich empfehlen an der Stelle. Für Leute, die vorher dann aber den 22er Nosferatu gesehen haben, das würde ich sagen, ist unbedingt zu empfehlen, weil sonst steht der Shadow of the Vampire so ein bisschen in der Luft und man fragt sich, was will der mir jetzt sagen?
Ja, ich habe auch wirklich Bock auf den, hab's nur einfach jetzt nicht geschafft, und dadurch, dass der ja auch auf so eine Metaebene einzahlt, ist das natürlich voll mein Ding. Wo wir aber sowieso gerade dabei sind, über Darstellung von Nosferatu noch so in anderen Filmen zu sprechen. Du hattest mir den Film ans Herz gelegt und ich habe ihn natürlich schon mehrmals gesehen. Wir haben natürlich auch eine Art oder eine Nosferatu-Hommage in Fünf-Zimmer-Küche Sarg. Da ist auch das Design von Nosferatu sehr stark. Ja, ich glaube, da kann man jetzt gar nicht groß unterscheiden. Ist es der von 22 oder ist es der von 79? Ist es einfach das Nosferatu-Design, würde ich sagen.
Und er ist doch der Älteste, ne, von allen.
Oder ist der Älteste, er lebt auch schon ewig. Und ich weiß nicht, also er trifft die Essenz davon, wie ich Nosferatu als Figur wahrnehme, diesen kaum mehr bewegungsfähigen, lethargischen Vampir, der eigentlich nichts anderes will, als da in seinem Sarg zu liegen und die Zeit über sich verstreichen zu lassen. Also ich musste sehr lachen. Ich habe das auch damals schon verstanden, bevor ich die Nosferatu-Filme gesehen hatte, weil man ja doch über die Zeit halt auch aufgrund von Popkultur und so weiter mittlerweile die Filme ja nicht mehr zwingend komplett gesehen haben muss, um zu wissen, was sie für eine popkulturelle Bedeutung in irgendeiner Form haben. Und ich weiß, dass das damals schon für mich sehr unterhaltsam war, auch ohne die Nosferatu-Filme gesehen zu haben. Ich mag die Darstellung sehr.
Es gibt eine lustige Szene bei Shadow of the Vampire, wo John Malkovich ist es, glaube ich, zu Willem Dafoe, also Max Schreck, sagt, haben Sie Platon gelesen und irgendwas daraus zitiert? Und dann sagt Max Schreck bzw. Willem Dafoe, ja, ich habe ihn nicht nur gelesen, ich kannte ihn persönlich. Und dann wird direkt klar, wie alt er ist. Ne? Das ist eine schöne Sache.
Ja.
Und jetzt deswegen fand ich es auch gut bei Zimmerküche sagt, dass der dann der Urälteste von allen ist. Irgendwie 3000 Jahre. Schön. Und es gibt noch einen weiteren Film, beziehungsweise diesen Fernsehzweiteiler Salem Slot, da spielt Reginelda sozusagen eine Nosferatu-Figur, sieht wirklich exakt genauso aus, und jetzt kommt's, ich hab's nicht gesehen bis heute. Kennst du diesen Salem Slot?
Fernsehfilm
von 79?
Der sagt mir nichts, ich habe aber noch etwas entdeckt, war da auch sehr gespannt, ob dir das was sagt. Ich habe nämlich bei Prime, wo jetzt übrigens, wenn ihr das da draußen nachholen wollt, es gibt alle Nosferatu-Filme aktuell bei Prime, außer Nosferatu in Venedig, für den musste ich 3,99 Euro ausgeben.
Ist auch richtig so.
An dieser
Stelle. Schon eine Grenzerfahrung.
Ja, genau. Aber was ich da gesehen habe, und das hat mir, also ich dachte, was ist denn nun los? Es gibt eine Serie, die schreibt sich Nos, also N-O-S, und dann 4, Nos vor, und dann R-A, und dann eine 2. Nosferatu.
Boah.
Und ich, sagt dir das irgendwas?
Nein, das sagt mir nichts. Also die Serie habe ich nicht gesehen, nein.
Okay, weil das war auch nochmal so eine Sache, wo ich dachte, okay, es wurde sich offenbar doch wesentlich mehr mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt, als wir eigentlich dachten. Denn es gibt von dieser Serie jetzt 2 Staffeln. Basiert auf einem Roman von Joe Hill, also ist jetzt auch nicht der unbekannteste, und war dann doch ja, war dann doch überrascht, dass das offenbar irgendwie so ein Ding ist. Also,
Ja, das ist, also Nosferatu, ich hatte auch schon mal ein T-Shirt mit ihm drauf, also er ist nicht tot zu kriegen, weil einfach natürlich seine Optik doch, sagen wir mal so, hervorsticht, ne? Es ist ja eine Art Ikone geworden des Grusel, des Schreckens, des Gothic. Und es wurde tatsächlich 2015 Murnaus Grab aufgebrochen und sein Schädel wurde geklaut.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Man fand in dem Sarg, in Murnaus Sarg, Wachsreste. Und deswegen geht man davon aus, dass irgendwelche Kultisten da möglicherweise mit Kerzen an seinen Gebeinen gesessen haben, ihm zu ehren. Und sein Kopf ist weg. Wahrscheinlich steht er in irgendeiner Vitrine von irgendeinem Gothic-affinen Fan.
Das ist sehr gruselig.
Ein bisschen gruselig. Und das ist nicht lange her, ne? Das ist 10 Jahre her.
Ja. Das ist sehr
gruselig. Murnau selber hatte ja auch einen merkwürdigen Tod. Er hat ja schon 1931 einen Verkehrsunfall gehabt. Sein Freund, er war homosexuell, fuhr das Auto und es lautet das Gerücht, wahrscheinlich war es so, dass Murnau seinem Freund angeblasen hat und der deswegen die Kontrolle über das Auto verloren hat und die alle die Böschung runtergeknallt sind.
Okay, das nimmt jetzt langsam wirklich gruselige Ausmaße.
Das wird oft nicht so kolportiert, auch nicht von der Murnau-Stiftung in Bielefeld. Ich bin übrigens aus Bielefeld, aber die Murnau-Stiftung selber hat ja tatsächlich erst noch nicht mal geschafft, in Bielefeld das Geburtshaus von Murnau zu erhalten. Da war damals nämlich ein sehr schönes Kino drin, das Kapitol, in dem ich oft gewesen bin. Und ich traue diesem Kino tatsächlich nach. Es war groß, toll und im Gang nach oben war ein riesiges Bild von Nosferatu und da stand Geburtshaus Friedrich Wilhelm Murnau und ich glaube 79 bis 31. Und ich finde ja eigentlich, dass man sowas erhalten muss irgendwie. Aber es ist wohl abgerissen worden. Ich war lange nicht mehr an der Stelle. Irgendwann habe ich es nochmal gemacht, habe geguckt, wo ist denn eigentlich dieses, was das Haus, in dem das Kino war und wollte nochmal vielleicht so ein Schild oder so fotografieren. Kann auch sein, dass es in der Fußgängerzone noch so eine Gedenktafel hängt. Aber das Haus ist jedenfalls weg. Ich habe da Schweigende Lämmer gesehen und Schindlers Liste in diesem tollen Kino. Und auch Die Fliege 2. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich bin gespannt, inwiefern jetzt der neue Nosferatu ist ja wirklich sehr, sehr erfolgreich. Inwiefern das sich jetzt irgendwie noch auswirken wird, ob man jetzt die alten Nosferatu-Filme eventuell nochmal neu abtastet, ob die in irgendeiner neuen Version, keine Ahnung, ob man selbst so einen Film wie den von 22 in 4K noch neu abtasten lassen kann. Ich habe keine Ahnung, was da mittlerweile alles möglich ist. Bin sehr gespannt, inwiefern das die Leute, die sich heute Nosferatu angucken, auch zu den alten Filmen bringt. Bei mir ist es ja tatsächlich so. Und ja, jetzt wüsste ich zum Abschluss von dir noch gerne, wie rankst du denn die einzelnen Filme?
Ich kann auch eine Sache dazu sagen, der alte Nosferatu sollte dann ja vernichtet werden, als Bram Stokers Witwe gewahr wurde. Es gab noch ein rauschendes Premierenfest in Berlin und da hat man der Witwe in London von Bram Stoker, also dem Autor des Romans, irgendwie gesteckt per Karte, dass es da einen Film gibt, der sehr stark inspiriert wurde von dem Buch ihres Mannes. Und dann hat sie verfügt, dass alle Kopien und Negative von Nosferatu vernichtet werden müssen. Sie war auch nicht zu beruhigen, sie wollte auch irgendwie, war nicht mit Geld zu bestechen, es sollte aus der Welt. Und das wurde dann auch unternommen und nur durch Kopien im Ausland, und da weiß ich jetzt nicht, ob es negative waren, ich glaube, es waren nämlich nur positive, ist der Film dann erhalten geblieben. Sonst hätten wir den nämlich jetzt gar nicht mehr zur Verfügung und könnten den gar nicht gucken. Der wurde aber sehr adäquat irgendwann restauriert und diese Blu-ray von der Murnau-Stiftung ist, glaube ich, State of the Art und das ist das Beste, was man kriegen kann. Und das sah mir auch alles sehr gut aus und ich wundere mich wirklich, wie scharf die Bilder sind und wie detailreich, wenn man den adäquat schaut auf dieser Blu-ray. Wahnsinn, weil ich habe auch diese DVD und da sieht das wirklich ganz anders aus.
Also
ich den ranke.
Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, dass die Fassung, die ich jetzt bei Prime gesehen habe, dass das auch wirklich absolut in Ordnung aussah. Also natürlich muss man an einen Film von 1922 andere technische Maßstäbe ansetzen, aber das sah alles sehr hochwertig aus. Es ist auch so, dass sie teilweise Zwischeneinblendungen neu gemacht haben in dem ja. Sinne. Das ist auch in derselben Schriftart und so weiter. Also da wurde ein bisschen nachgebessert. Also ich würde auch behaupten, dass man bei Prime Video die wahrscheinlich technisch beste Version aktuell sehen kann.
Das ist auch die 3-4-farbige, ne? Glaube ich. Richtig, bei Prime ja. dann. Ne? Genau. Dann ist die das. Das ist
nur
die
wie gesagt,
restaurierte.
Ich weiß nicht, welche Musik darunter liegt. Also
ich meine, das wäre die Hans Erdmann Musik, der ursprüngliche Soundtrack.
Okay.
Meine ich, dass der da drunter läge. Also das ist schon, und diese Zwischentitel sind ja von Albin Grau, von den Produzenten und Grafikern selber gestaltet auch. Und dann haben die paar fehlenden. Ich weiß, es gibt so eine Einblendung, die zeigt, welche neu gemacht wurden. Und das sieht genauso aus wie die alten. Ne?
Ja,
also die haben
absolut,
genau diese Schrift benutzt, die er da reingebaut hat. Und ganz toll. Wer übrigens interessiert ist an Nosferatu und in der Nähe von Lübeck wohnt oder in der Nähe von Lübeck oder in Lübeck mal Urlaub macht, kann einfach ganz leicht im Internet ergoogeln, wo der Film gedreht wurde. Natürlich wurde der nicht nur in Lübeck gedreht, auch in den Karpaten etc., das wissen wir, Tschechoslowakei. Aber es gibt schöne erhaltene Locations dort, wie zum Beispiel diesen Salzspeicher, der direkt in der City ist, neben dem Holstentor und sehr prominent in dem Film vorkommt. Denn das ist ja das Domizil, was eigentlich Dracula ergo Nosferatu sich kauft und wo er dann haust und aus dem Fenster hinaus starrt zu der Ellen in ihre Behausung, sage ich mal, in ihr Haus, Hutters Haus. Und das liegt eigentlich theoretisch gegenüber, natürlich nicht in der Realität, ist aber auch erhalten, auch in Lübeck. Und da kann man tatsächlich vom Salzspeicher fast schon zu Fuß rüberlatschen. In 20 Minuten ist man da und dann kann man Hutters Haus anschauen. Auch völlig gut erhalten und nahezu exakt wie im Film. Es ist total faszinierend. Und da wohnen dann einfach Menschen drin. In dem Haus, wo Ellen den Vampir besiegt am Ende. Gut, das war ein Studio in Berlin, so, das wissen wir, ne? Aber es ist handlungstechnisch das Haus, wo Nosferatu sein Ende findet. Und da gibt's noch so ein paar andere Kleinigkeiten, so ein paar Gässchen und so. Einfach mal im Internet googeln und eine kleine Nosferatu-Tour machen in Lübeck. Was enttäuschend ist, dass die Stadt Lübeck da keine Tafeln aufhängt und auch am Salzspeicher nichts von Nosferatu zu lesen ist. Also so eine kleine Gedenktafel oder irgendwie sowas, das wäre doch eigentlich schön, wenn man so einen absolut bahnbrechenden Klassiker zu bieten hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich in der deutschen Kinolandschaft, sage ich mal.
Eigentlich schon, ja.
Also wird das irgendwie stiefmütterlich behandelt, das Ganze. Schade, aber ich habe alles geknipst und alles fotografiert.
Alright, dann darfst du jetzt mit deinem Ranking kommen.
Es fällt mir wirklich schwer, ja, weil jeder Film so seine Zeit behandelt und selbst der Venedig ist irgendwie totaler Trash, aber ich habe ein paar Mal gut gelacht. Ich würde sagen, der 22er ist ja völlig, völlig über alles erhaben. Und das ist ja das, was Nosferatu definiert. Die erste offizielle Dracula-Verfilmung, wenn man mal von diesem ungarischen Film absieht. Dracula, halala, der aber nur die Figur missbraucht. Missbraucht, sag ich schon, denn die Figur benutzt, ohne die Story zu benutzen. Für mich ist der 22er Platz 1. Und dann weiß ich nicht so richtig. Ich bin ja nostalgisch. Vielleicht ist es bei mir doch eher der Kinski. Andererseits der Eggers ist auch ein schöner Film. Beide sind schön. Ich würde sagen Schreck, Kinski, Skarsgård. Und dann als allerletzten Kinski in Venedig.
Ja, ich
und du?
Muss,
du bist
ja,
bei
ich...
dir ist der Eggers höher, ne?
Ja, ich muss sagen, ich überlege, wie ich es formulieren soll, weil man muss ja schon sagen, ich bin ja mit Film anders sozialisiert als du. Ich habe ja Filme ganz anders kennengelernt und brauchte sehr lange, um mich auch mit Filmhistorie zu befassen und kann aus der heutigen Perspektive Filmen zugestehen, was für eine Wichtigkeit sie zu ihrer Zeit hatten. Aber ich kann mir einen Film wie den Nosferatu von 22 heute nicht mit den gleichen Augen anschauen wie einen Film, ja, Nosferatu-Film von 2024, weil natürlich Robert Eggers Film viel stärker auf meine Sehgewohnheiten einzahlt als so ein Film wie der mit Max Schreck. Und deshalb muss ich tatsächlich sagen, dass mein Nosferatu der von Robert Eggers ist, weil er einfach die ganze Geschichte so verpackt, wie ich mir das für dieses Monster, das ich in den anderen beiden Filmen auch kennengelernt habe, wünsche. Ich finde, dass dieser Film der Figur Nosferatu absolut gerecht wird und konnte mich komplett in der Stimmung verlieren. Den Nosferatu von 22, den habe ich interessiert geguckt, aber mehr auf so eine andere Art und Weise, eher aus so einem intellektuellen Interesse heraus. Der hat bei mir nicht dieses Gefühl hervorgerufen, was der 2024er Nosferatu hervorgerufen hat. Und der Klaus Kinski Nosferatu in der Mitte, der steht so zwischen beidem. Also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, welchen ich besser finde von den 22er oder den 79er. Da könnte ich mich jetzt nicht entscheiden. Ich finde, die haben beide in ihrer eine absolute Daseinsberechtigung und auch beide ganz eigene Facetten, beide total interessant in der Art, wie sie sind. Aber der Robert Eggers-Film wäre bei mir tatsächlich auf der Eins.
Ja gut, 22 habe ich auch noch nicht gelebt und den Film im Kino geguckt, ne? Aber ich mag diese Zeitreise, die der Film mit sich bringt, in eine völlig andere Epoche. Das ist einfach das Schöne daran, dass der Film selber schon historisch ist, obwohl er diese Biedermeier-Zeit bebildert, aber selber schon die 20er Jahre Berlin, das ist ja sehr, einfach auch schon 103 Jahre her. Ja. Und das finde ich einfach faszinierend daran. Das fand ich auch immer faszinierend dran. Ich weiß von einer Freundin, dass sie den jetzt im Kino geguckt hat mit Klavierbegleitung. Das habe ich auch schon mal vor 20, 30 Jahren. Das ist sehr toll. Da lief der Film auf 35, allerdings nur schwarz-weiß, nicht in blau und rot. Und der kommt schon sehr, sehr geil, wenn ein Klavierspieler parallel dazu spielt. Bei mir war es so, dass der Klavierspieler improvisiert hat. Er hat also auf die Bilder reagiert und nicht diese Hans-Erdmann-Soundtrack-Spur abgeleistet. Aber diese Kinoverführung, ich weiß nicht, wo die Jessica das gesehen hat, die war auch ausverkauft und das ist ein Monat her. Also als Event zieht auch der 22er durchaus nach wie vor, klar, natürlich befeuert durch den Eggers-Film, müssen wir uns keine Illusionen machen. Aber, wenn du als Regisseur wüsstest, dass dein Film 103 Jahre später noch aufgeführt wird und für ein ausverkauftes Haus sorgt, dann würde ich sagen, kann man sehr zufrieden sein.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dass wir halt heute auch jetzt drüber gesprochen haben. Dass,
ja, auch das natürlich im Endeffekt, ja.
Und
Podcast gab es 22 auch noch nicht.
Ja, und dass wir natürlich auch beide die Filme auf unterschiedliche Art und Weise wertschätzen können. Das finde ich halt auch so schön und zeigt auch, das muss man den Film ja einfach komplett lassen, dass sie zeitlos sind. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern es Robert Eggers Film auch gelingen wird, dass man in 50 Jahren vielleicht noch über ihn spricht.
Auch er war klug genug, wenig CGI einzusetzen. Also spontan würde mir nur diese Monster-Inszenierung, wobei noch nicht mal sicher ist, ob das CGI doch ein bisschen, aber nicht auf eine Art, dass man sagen würde, das würde den Film für die Zukunft verderben.
Und echte Ratten hat er auch ans Set gekarrt.
Echte Ratten waren aber noch mehr bei Herzog.
Ja, das stimmt.
Das ist, glaube ich, wirklich so viele Ratten. Halleluja. Mhm.
Ja.
Ne?
Okay. Ja. Wir sind, glaube ich, der ganzen Reihe hier ziemlich gerecht geworden. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ihr habt da draußen ein bisschen was an neuen Infos mitnehmen können. Schreibt uns gerne, wie ihr den neuen Nosferatu findet oder welcher Nosferatu generell euer Lieblingsteil ist. Und dann haben wir jetzt hier tatsächlich 1,5 Stunden gesprochen.
Wahnsinn.
Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ich danke dir, dass
Absolut.
Ich wegen dir Nosferatu in Venedig gucken durfte.
Ja, tu das gern geschehen, Antje, gern geschehen.
Und ich bin gespannt, was ich mir dann als nächstes aussuchen werde.
Oh Gott, jetzt bist du mal dran mit einer Filmreihe, die ich mir reinziehen muss.
Tendenziell schon. Wir haben aber das Glück, dass im Februar so ein bisschen was im Horrorbereich erscheint. Companion unter anderem, When Evil Lurks, den wir auch beide schon gesehen haben. Dann können wir auch endlich darüber sprechen. Und noch 2-3 andere Dinge. Also die nächste Folge wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen aktueller. Wobei das jetzt ja auch aktuell war. Aber ein bisschen The Monkey zum Beispiel habe ich auch schon gesehen. Können wir da auch endlich drüber reden. Und dann wird die nächste Folge ein bisschen aktueller, ein bisschen mehr Themen dabei. Und dann werde ich mir überlegen, Thilo, was wir dann machen. Du kannst dich auf jeden Fall schon mal freuen. Es wird im Laufe des Jahres ein neuer Final Destination Film erscheinen. Und ich habe große Lust auf eine Final Destination Retrospektive. Ja. Da kannst du dich schon mal drauf gefasst.
Dann muss ich da durch. Ich habe den ersten damals geguckt, als er neu war im Kino. Der hat mir sehr gefallen. Ich habe dann aber nicht mehr das verfolgt. Ich habe aber tatsächlich keine Meinung in irgendeiner Form. Außer, dass mir der erste gefallen hat, wüsste ich jetzt nichts Vorgefertigtes. Deswegen
sehe
ich dem ganz entspannt entgegen. Ja.
Nein, ja. Sehr schön. Gut, dann machen wir Schluss an dieser Stelle. Vielen Dank, Thilo. Vielen Dank euch da draußen. Und dann hören wir uns im nächsten Monat am 1. März pünktlich hier wieder zu einer Stunde Horror. Bis dahin macht es gut und bis bald.
Tschüss.
Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.